im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Diese Fußballnation ist mehr als nur Tiki-Taka. Sie steht für Fußballästhetik, für Welttrainer, für Pioniere und pure Fußballleidenschaft. Spanien ist vierfacher Europameister und Weltmeister von 2010. Und ich möchte wissen, was den Fußball auf der Iberischen Halbinsel so besonders macht. Und dazu habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, Tim Stegmann. Er ist jetzt anders im Vergleich zur ersten Folge, wie es bei Otto Addo war, kein Trainer in Spanien, aber hat zwei Masterstudiengänge, unter anderem beim FC Barcelona und bei Real Madrid, absolviert zahlreiche Praktika und hat eine echte Faszination für den spanischen Fußball entwickelt und zuletzt ein großes Buch über Xabi Alonso geschrieben und wurde dazu unter anderem, als Alonso zu Real Madrid gewechselt ist, auch bei Sky eingeladen. Also ein echter Experte, was den spanischen Fußball angeht. Und ich bin gespannt, was wir heute lernen können über Tiki-Taka hinaus, was wohl das größte Klischee über den spanischen Fußball jeher ist. Und an der Stelle sage ich, moin nach Hamburg, grüß dich Tim.
Moin, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir sprechen können.
Yes, definitiv. Ja, ich habe mir im Vorfeld viel durchgelesen, habe mir auch tatsächlich vor 2 Tagen dann noch dein Buch gekauft über Xabi Alonso, um noch mehr zu erfahren. Es hat mich gefesselt, also Einkäufer hast du auf jeden Fall schon mal mehr. Und ich habe es bislang nicht bereut. Ich habe es noch nicht durch, aber ich habe die meisten Kapitel gelesen. Und ich habe gemerkt, auch in dem ja, ich habe, wenn ich irgendwo was dran bin und mich was fesselt, dann kann schnell gehen. Und dieses Thema Fesseln habe ich bei dir jetzt auch im Vorgespräch gemerkt. Dieser spanische Fußball hat dich so unfassbar gefesselt. Und jetzt hat ja jeder irgendwie eine gewisse Leidenschaft, was einen fesselt, wie einen etwas dann auch fesselt. Sag mal, wann hast du dich denn in diesen spanischen Fußball so verguckt?
Das war 2017, das kann ich relativ gut beziffern, weil ich da die Möglichkeit hatte, die Viertelfinalspiele der U17-Europameisterschaft alle zu sehen. Im Rahmen meiner Tätigkeit beim VfL Wolfsburg, weil ich da auch für die U17 mit zuständig war. Und da hat Spanien gegen Frankreich gespielt, damals mit dem vorherigen U21-Trainer Santi Dena. Und ich habe selten etwas Ästhetischeres als Team gesehen, in dem Zusammenhang, wie sie sich gemeinsam bewegen, wie abgestimmt sie synchronisiert miteinander spielen, aufeinander achtend, sehr, sehr flüssig oder fluid, wie man heute vielleicht sagen würde. Und gleichzeitig auch mit einer unfassbaren Qualität. Das war der Jahrgang 2000. Abel Ruiz kennt man von diesen Spielern. Genauso Mathieu Morey, der in der Zwischenzeit bei Borussia Dortmund hatte, danach sich leider schwer verletzt hat. Und diese Mannschaft war in der Lage, nicht nur das Spiel zu dominieren, die war auch in der Lage, den Rhythmus zu verändern innerhalb des Spiels, mal rauszunehmen. Und normalerweise kannte ich es so, wenn man dann den Rhythmus verändert und etwas rausnimmt, und dann das Spiel kippt, Frankreich hat dann das 1-1 gemacht, dann kippt auch das ganze Spiel. Normalerweise, nicht so bei Spanien, die haben dann das Spiel 4-1 gewonnen. Und da war so der Grundstein gelegt, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte gerne da mehr von wissen, warum können die so spielen. Und ja, es hat mich auf jeden Fall fasziniert und seitdem nicht mehr losgelassen.
Ja, das Thema Kontrolle steht im spanischen Fußball gefühlt über allem. Es ist sehr Wahnsinn, wenn man manchmal so ein Fußballspiel guckt, gerade letztes Jahr Spanien bei der Europameisterschaft, welche eine Spielkontrolle sie haben, nicht nur mit Ball, sondern auch gegen den Ball und quasi den Gegner auch, sagen wir mal, emotional erdrücken können mit sowas. Und das ist ja jetzt nicht neu. Das ist ja schon gefühlt Teil der DNA. Und deshalb wollen wir hier auch nochmal in diesen beiden Folgen darüber oder damit aufräumen, was es für Klischees gibt, aber was den spanischen Fußball ausmacht, wie er sich weiterentwickelt hat, welche prägenden Köpfe, denn es gibt viele Taktiktrends made in España auch. Aber bevor wir da rein starten, wollen wir dich erstmal näher kennenlernen, denn ich weiß gar nicht, ob ich es in der Anmoderation noch gesagt habe, auf jeden Fall hatte ich es stehen. Du bist aktuell Verbandssportlehrer beim Hamburger Fußballverband, ich glaube seit 2019, korrigier mich.
Genau.
Yes, genau, sehr gut. Und wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Daher starten wir mal in die Schnellfragerunde Anpfiff International. Und Wir starten mit Lamine Yamal oder Andres Iniesta?
Andres Iniesta.
Dein spanischer Lieblingstrainer?
Luis Enrique.
Okay, interessant.
Oh, hätte ich jetzt Xavi sagen
können,
ne?
aber ich glaube, es gibt später noch mehr Gründe, warum die Leute dein Buch kaufen sollten und nicht nur, wenn du jetzt taktischerweise gesagt hättest, Xavi Alonso, spannender Trainer, aber Luis Enrique, und da kommen wir später auch nochmal zu. Nächste Frage. Diese eine Sache habe ich aus Spanien für meinen Coaching-Stil adaptiert.
Eine Sache, bist jetzt hart. Sich auf eine Sache festzulegen, ist super schwierig. Grundsätzlich.
Ja, vielleicht die prägendste?
Als Trainerausbilder ist man ja immer so drauf, dass man sagt, es gibt Training, was gut ist, oder Trainingsformen, die gut sind, und Trainingsformen, die schlecht oder böse sind. Und das gibt es für mich seit dieser Zeit nicht mehr, sondern es ist ganz entscheidend, abhängig davon, wie der Coach das begleitet. Aber vielleicht eine Sache, die ich am meisten mitgenommen habe, ist, mehr in Räumen zu denken und mehr in Synergien von Spielern zu denken.
Okay, kommen wir sicherlich später auch nochmal konkreter dazu, wenn wir über Spielmodelle reden. Mich interessiert aber als nächstes, was hast du in Spanien schnell übernommen? Eher Siesta oder spätes Abendessen?
Spätes Abendessen.
Das Abendessen. Schön Tapas?
Tapas überragend, Vino Tinto dazu, gute Gesellschaft, ist sehr schön.
Was ist dein absoluter Lieblingsort in Spanien, unabhängig vom Fußball?
Unabhängig vom Fußball? Auch gute Frage. Mein absoluter Lieblingsort ist eigentlich die Costa de la Luz, das ist die Atlantikküste. Das hat dann tatsächlich wenig mit Fußball zu tun, sondern vielmehr auch damit, dass ich in den Flitterwochen dort war und seit jeher auch immer gerne dorthin zurückkehre, wenn sich die Möglichkeit bietet.
Positive Erinnerungen auf jeden Fall. Und als letztes interessiert mich, wer ist der unterschätzteste spanische Trainer der Zeit?
Für mich Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente, der aktuelle Nationaltrainer Spaniens. Warum sagst du unterschätzt?
Weil oft gesagt wird, naja, der war ja nur im Verband, der profitiert davon, dass er die Spieler irgendwie ein bisschen kennt, und natürlich profitiert er von einer erheblichen Qualität dieser Spieler. Ich glaube aber, dass all das eher dazu führt, dass, wie gesagt, er unterschätzt wird, weil da schon auch sehr viele klare Ideen hinterstecken. Das ist ja auch insgesamt im spanischen Verband eine sehr klare Spielphilosophie dahingehend auch gibt, auch was die Spielerauswahl betrifft. Und dass er diese entscheidend auch mitgestaltet hat, wie viele sehr bescheiden ist in seiner Herangehensweise. Und deshalb glaube ich, wenn man jetzt im Weltfußball schaut, könnte sicherlich auch noch zwei, drei andere Trainer sagen, von denen die meisten dann nichts gehört haben, weil die vielleicht in der dritten Liga bisher in Spanien vor allem tätig waren oder in der zweiten Liga auch im Ausland, die sicher aufgrund dieser Tatsache, dass sie bisher nur dort tätig waren, vielleicht auch unterschätzt werden, die ich selber kennenlernen durfte, die für mich maximale Qualität haben. Nur wenn wir jetzt in der Außenbetrachtung sind, dann glaube ich, von allen spanischen Trainern hat wahrscheinlich Luis de la Fuente die geringste Lobby, was, glaube ich, nicht gerechtfertigt ist.
Ja, und ich habe im Vorfeld mal auch ChatGPT gefragt, nenn mir mal alle spanischen Profitrainer. Und dann bin ich bei Namen angekommen und einer Anzahl an Trainern, wo ich dachte, okay, wir reden in Deutschland immer darüber, oh, wir sind die Trainerschmiede mit den Klopps, den Tuchels, den Nagelsmanns und so. Aber ich habe allein 5 Riesennamen direkt gefunden, wo ich dachte, okay, also Spanien produziert oder hat von denen, die jetzt momentan maximal auf dem Schirm sind, noch deutlich mehr quasi Trainer hervorgebracht, die man schon als Welttrainer bezeichnen könnte, weil sie einfach diesen europäischen Fußball unfassbar prägen. Mich würde aber mal interessieren, du hast ja eben angesprochen, Spanien hat eine klare Spielphilosophie. Luis de la Fuente, auch maßgeblich geprägt. Es wird danach entschieden, welche Spieler auch ausgewählt werden für den Verband. Welche Kernelemente hat diese klare Spielphilosophie? Was kannst du dort festmachen?
Naja, man muss es vielleicht unterteilen. Das ist auch in der spanischen Methodik ein ganz klarer, was heißt Fokus, aber es ist zumindest eine Unterscheidung, die vorgenommen wird, dass man sagen kann, es gibt erstmal Wissen, was die Coaches vermitteln, was sich mit dem Spiel auseinandersetzt, mit dem Fußballspiel, also fußballspezifisch. Bedeutet, was sind Grundelemente im Verteidigen, was sind Grundelemente möglicherweise technisch oder was sind Grundelemente im Angriff. Das hat was damit zu tun, das Spiel zu verstehen und dass Fußball zwar vielfältig ist, nur es gewisse Situationen gibt, die nicht auf also nicht auf tausend- oder millionenfach unterschiedliche Art und Weise verteidigt zum Beispiel werden können. Wenn ich einen Doppelpass verteidige, geht das auf eine Art und Weise, vielleicht noch auf eine andere Art und Weise und dann ist es im Prinzip klar. Und dann gibt es Elemente, die spezifisch sind für die Spielphilosophie oder für die Spielidee. Das hat dann zum Beispiel auch was zu tun mit dem Anforderungsprofil. Wenn wir jetzt über Torhüter sprechen, dann habe ich mit dem jetzigen U18-Trainer von Spanien beispielsweise, der auch Professor in unserem Master in Madrid war, David Tenorio, gesprochen und hat ihn auch mal besucht sowieso. Und dann sagte er, naja, bei uns ist es so, wir würden eher den Torwart nehmen, der den Chipper auf den Außenverteidiger spielen kann, weil das jetzt wichtig ist bei uns in der Spieleröffnung und diese fußballerische Qualität ist sehr wichtig. Und wir gucken erst als zweites darauf, hält er auch mal einen Ball fest. Was natürlich übertrieben und übertrieben negativ, also überzeichnet ist, ganz so ist natürlich auch nicht, nur das zeigt ja schon, worin eher der Fokus ist. Und genauso gibt es dann, wenn wir uns meinetwegen die spanischen Jugendnationalmannschaften angucken, wenn wir uns die spanische A-Nationalmannschaft angucken, nur von den Körperprofilen, dann ist, glaube ich, der physischste Spieler in den letzten 10 Jahren Adama Traoré gewesen, so als Paket. So, und das ist dann auch ein besonderer Fall. Und auch dieser Spieler wurde erstmal grundsätzlich bei Barça ausgebildet eine gewisse Zeit. Und die restlichen Spieler haben ja eher ein anderes Körperprofil. Das heißt, die sind eher drahtig, sie sind sehr beweglich, sie sind leichtfüßig, sie sind sehr technisch, sie sind sehr, sehr dem Ball zugewandt, also auch weil die Grundmentalität sich eher im Spiel mit dem Ball auseinandersetzt. Dann darüber nochmal, ja, vielleicht verschiedene Besonderheiten also herauskristallisiert. Nur auch da kann man ja sagen, dass das Thema der Dribbler ist ja auch im spanischen Fußball eher selten. Also ein Lamine Jamal ist was Besonderes, ein Dani Olmo auch nochmal, der gewisse Dribbelfähigkeiten hat, aber ja im Verhältnis zu seinem Passspiel und Spielverständnis ja auch, das jetzt vielleicht nicht überdimensional ist. Das ist dann nicht so krass ausgeprägt, sondern wir haben extrem viele Spieler, die das Spiel verstehen, weil die Trainer es verstehen und darüber das vermitteln. Wir haben extrem viele Spieler, die versuchen, sich innerhalb von Räumen anhand von mobilen Referenzgrößen, also von ihren Gegenspielern und von der Ballsituation zu orientieren. Und wir haben viele Spieler, die extrem versuchen, eigentlich mit ihren Teamkollegen gemeinsam und im Zusammenspiel, im Buch habe ich es genannt, sozioaffektiv, also das heißt, ich möchte auch den anderen besser aussehen lassen, oder vielleicht ist der beste Begriff auf Deutsch Fußballempathie. Also ich habe ein Gefühl für meinen Mitspieler, ich weiß, was ich tun muss, damit mein Mitspieler besser aussieht, und darüber ein Gefühl zu entwickeln, wie wir gemeinsam gut aussehen können, das ist extrem ausgeprägt. Und innerhalb der spanischen Nationalmannschaft, wie gesagt, haben wir das Beispiel von Keepern, worüber wir sprechen können. Es gibt klare Mechanismen, über die man sprechen kann, die sowohl bei der Frauennationalmannschaft stattfinden, bei der A-Nationalmannschaft, bei den jungen Nationalmannschaften, beispielsweise angenommen, wir stellen uns vor, es gibt eine Situation im letzten Drittel, der Ball ist von außen, wird nach innen gespielt, und das ist im Prinzip sowas wie so ein Triggermoment, dass sofort jemand diagonal in eine Schnittstelle reinläuft zwischen Innenverteidigern oder zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, sowohl ballnah als auch ballfern, und eigentlich sofort so einen Schnittstellenpass zum Beispiel ermöglicht. Das ist ja ohnehin etwas, was sehr spannend im spanischen Spiel ist, wenn man sich ein Spiel anguckt und dann gibt es so die Fußballübertragung und der Kommentator sagt, ja, jetzt verflacht es langsam, jetzt haben die zwar viel Ballbesitz, aber es passiert nichts, und man kann fast die Uhr danach stellen, dass wahrscheinlich 5 Sekunden danach sofort ein Torabschluss folgt, weil es genauso dieses Spiel ist, wir spielen mit dem Ball, wir bewegen den Ball, aber wir bewegen den Ball nicht ziellos, sondern mit der Idee, dass dann etwas entsteht. Und wenn dann etwas entsteht,
um den Gegner auch in gewisse Räume zu lenken, ne?
Genau, um den Gegner in gewisse Räume zu lenken, aber genauso, ich hatte das Glück, um ein anderes Beispiel noch zu bringen, die U18 von Real Madrid gegen Southampton zu sehen im Rahmen von so einem internationalen Spiel. Und Southampton in dem Jahrgang mit einer guten Mannschaft, ich glaube innerhalb der Liga damals tatsächlich in England sogar Erster oder Zweiter. Und das Spiel war relativ lang ausgeglichen, es war 2-2, es war umkämpft, und dann hat Real Madrid 3-2 gemacht, dann das 4-2 gemacht und dann gab es so diese Momente, wo der Ball einfach bewegt wurde, der Gegner zunehmend frustriert war, weil sie weder den Ball berührt haben, noch irgendwie anders einwirken konnten. Und dann entsteht ja auch manchmal etwas, dass der Gegner nicht mehr voll hingeht, weil man frustriert ist, weil man so dieses Mental Game vielleicht dann gerade am Verlieren ist. Und das ist der Moment, und da sind sie, das ist mies, und das ist unfassbar gut. In diesen Momenten, wenn sie merken, okay, jetzt der Gegner, jetzt haben wir ihn, und jetzt ziehen wir komplett nochmal durch und verändern wieder den Rhythmus. Und diese Rhythmusveränderung ist in jedem Fall eine sehr große Stärke.
Wie versuchen denn die Trainer in Spanien gerade dieses Mürbespielen, diese Rhythmusveränderung auch den Spielern beizubringen, schon im jungen und auch im älteren Alter?
Ich glaube, das hat erstens was damit zu tun, dass die grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Spiel im Vordergrund steht, dass die Spielzeit extrem hoch ist, auch innerhalb des Trainings, dass beispielsweise, wenn wir auf das Thema Rondo gucken, dann hat Rondo an sich ja in der letzten Zeit auch innerhalb von Deutschland nicht unbedingt den besten Ruf immer bekommen, sondern mitunter einen schlechteren Ruf, weil Rondo oder Ballbesitzspiele dann für ziellosen Ballbesitz stehen. So, und wenn wir das halt vergleichen, dann geht es halt immer bei jeder Trainingsform um die Intention, wofür wir etwas machen. Das heißt, in dem Augenblick, wenn klar ist, dass wir zum Beispiel entweder Rondo spielen oder wir ein Positionsspiel spielen mit der Intention. Warum? Ich möchte ein Gefühl dafür haben in Ballbesitz. Ich trainiere eigentlich darüber die Beziehung zu meinen Mitspielern in Verhältnis, wie braucht jemand den Ball, wie positioniere ich mich, wie ist das, wenn ich mit, du hast jetzt Iniesta und Lamine Jamal angesprochen, wie ist es, wenn ich mit Lamine Jamal im Zentrum spiele, wie ist es, wenn ich mit Iniesta im Zentrum spiele, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, es ist selbst ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn wir mit Pedri im Zentrum spielen oder mit Gavi im Zentrum spielen, obwohl es zwei zentrale Spieler sind, die vielleicht beide das Profil 8 haben und trotzdem sehr unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. Und dafür ein Gefühl zu kriegen, spielend in der Auseinandersetzung mit dem Spiel, das heißt, jedes Kind überall auf der Welt fängt ja an, Fußball zu spielen, weil es gerne was mit dem Ball machen möchte. Nicht, weil es gerne gegen den Ball was machen möchte, sondern wir wollen ja spielen, wir wollen ja Fußball spielen und das genießen. Und dieser Moment zu spielen und zu genießen findet extrem früh statt. Und dann wird häufig auch immer ein Referenzpunkt gesetzt, wofür ist das jetzt da? So, dann geht es nicht, es geht nicht darum, selbst wenn jetzt angenommen bei einem Ballbesitzspiel 10 Pässe ein Punkt sein sollten, dann geht es ja im ersten Effekt nicht um die 10 Pässe, sondern es geht ja erstmal darum, was will ich denn damit schaffen? Ich will schaffen, dass wir ein Gefühl haben, wir wollen einfach den Ball bewegen. Und dann kann man darüber sprechen und das hat dann wieder im Weiteren was mit der spanischen Methodik zu tun, dass, also man kann nicht über die spanische Methodik sprechen, ohne über Paco Cerullo zu sprechen, den Chefmethodiker von Barca, den einzigen Athletiktrainer, der sowohl im Handball als auch im Fußball die Champions League mit seinem Team mitgewonnen hat und der unter Cruyff, Rijkaard, Guardiola sozusagen Athletiktrainer oder Preparador Físico war, der im Folgenden dann auch die Methodik von Barca mitgeprägt hat und aus dieser Orientierung und aus seiner Herangehensweise auch beispielsweise auf Athletiktraining oder auf Fitnesstraining sich extrem viele Leute innerhalb von Spanien daran orientiert haben und das sozusagen von Spanien in die Welt oder von Barcelona auf Spanien und dann in die Welt getragen wurde, in einer gewissen Weise. Und das hat dann was damit zu tun, dass eben ein Gefühl dafür entsteht, warum machen wir was? Ich möchte mit meiner Position etwas erzeugen. Ich möchte einen von 5 Vorteilen schaffen. Ich möchte, dass wir eine Situation schaffen, wo wir in Ballnähe oder in einer bestimmten Feldposition in Überzahl sind. Ich möchte es schaffen, dass wir in einer besseren Position sind. Ich möchte es schaffen, dass wir vielleicht den Gedanken teilen, eine geteilte Intention haben, dadurch schneller sind als der Gegner oder besser sind als der Gegner. Oder wir wollen es schaffen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel auch über Lamine Jamal gesprochen haben, dann ist natürlich Lamine Jamals Stärke das 1-gegen-1. Das heißt, ich möchte einen qualitativen Vorteil oder einen dynamischen Vorteil schaffen und versuche, den Ball in diese Situation zu bringen, was natürlich dann hilft, wenn wir den Ball auf einer Seite festhalten und dort viele Spieler ansammeln über kurzes Passspiel, weil über viele kurze Pässe, lockt den Gegner an, dann verlagern wir das Spiel in eine 1-gegen-1-Situation, wo wir die Wahrscheinlichkeit haben, dass dieser Spieler dann auch durchkommen wird. Und was auch eine große Diskussion innerhalb von Spanien ist, beispielsweise insbesondere bei den Athletiktrainern, ist so dieser Begriff von Fußballspezifik. Und wenn wir uns das da halt ansehen, dann gibt es einen zentralen Punkt, der halt sagt, naja, im Handball oder im Basketball ist die Ballbesitzzeit limitiert, im Fußball nicht. Und das bedeutet, wenn wir den Ball haben, ich glaube, Cruyff hat es sehr banal gesagt, dann kann ja der Gegner kein Tor schießen, weil der Gegner den Ball nicht hat. Und wir entscheiden, wann wir schießen. Idealerweise schießen wir dann, wenn die Erfolgschance so hoch wie möglich ist. Und bis wir nicht in dieser Situation sind, schießen wir auch nicht. Sondern wir behalten halt weiter den Ball. Weil es gibt keine, wir haben 90 Minuten Zeit dafür, ein Tor zu schießen.
Viele Informationen. Ich versuche es mal ein bisschen zu filtern. Und zwar nochmal angefangen, du hast ja vorhin noch über die Torhüter gesprochen. Der Torwart, der mitspielen soll, der eher chippen soll. Wenn wir uns die Nationalmannschaft angucken, dann sehen wir das Profil auf jeden Fall erfüllt mit Unai Simon und auch mit David Raya. Gehen wir mal weiter zu den Feldspielern. Welche Prototypen wollen die Spanier an Spielertypen ausbilden und welche fallen vielleicht durchs Raster auf?
Man sieht momentan, das Thema Außenverteidiger ist jetzt nicht top besetzt vielleicht in der Vergangenheit gewesen, weil die Spieler, die da sehr gut gespielt haben, jetzt langsam in einem Alter sind, wo eher das Karriereende näher ist, wie bei Jesus Navas ist schon im Karriereende. Dani Carvajal war jetzt lange auch verletzt. Das heißt, das Thema der Außenverteidiger findet eher weniger statt, wobei es Außenverteidiger im Profil sind, die ja nicht wie in dem Gedanken von Guardiola, der jetzt auf viele Weise ja auch nachgeahmt wird, es Außenverteidiger sind, die eigentlich zentrale Mittelfeldspieler sind. Wir denken dann an Philipp Lahm, der dann von außen nach innen kommt, sondern es sind schon Außenverteidiger, die diese Wege machen sollen und die dann auch Flankenbälle spielen sollen. Das ist etwas, was jetzt momentan vielleicht noch nicht auf maximaler Weltspitze ist. Wenn wir vergleichen die besten zentralen Spieler oder Taktgeber, Rhythmusspieler der Welt mit Rodri, mit Zubimendi, sind Spanier. Der nächste, der dann vielleicht auf Weltspitze mir jetzt einfallen würde, wäre Vitinha, ist dann Portugiese. Das dann zumindest nebenan. Dann gibt es ja oft das Thema von Stürmern. Gibt es richtig spanische Stürmer oder Verwerter? Und auch da muss man sich halt angucken, zum Beispiel Morata, wie interpretiert der diese Rolle? Wenn Oyarzabal dort spielt, wie interpretiert er diese Rolle? Das ist ein sehr mitspielender Stürmer. Das ist oft ein Stürmer, der sich fallen lässt, um Überzahl zu schaffen. Für gewöhnlich oft dafür, dass die Flügelspieler dann nach innen gehen können, auch in die Spitze gehen können oder jetzt haben wir bei der A-Nationalmannschaft eher das Profil mit Tempo und mit Dribbelstärke, mit Nico Williams und Lamine Jamal. Nur auch wenn wir dann die nächste Reihe dahinter angucken, sind es Spieler, die eher dribbelstark sind, die sehr flexibel sind, die auch in anderen Räumen auftauchen können. Aber es bedarf normalerweise immer dieses einen Spielers, der sich fallen lässt und dann darüber mitspielt. Oder aber, wenn mehr Situationen rund um die Box kreiert werden müssen, dann ist so diese Alternative, sehr viele Flanken auch zu bringen. Und dann werden diese Flanken entweder wie von nachlaufenden Achtern, wie zum Beispiel dann Mikel Merino, ja auch in dem Viertelfinale verwertet. Oder aber es gibt dann nochmal so dieses klare Profil 9 von einem Stürmer, der dann aber selten der Starter ist, sondern eher der reinkommt, um dann nochmal mehr die Präsenz zu erhöhen. Und genauso was eine andere Stärke ist, was sie logischerweise durch dieses Ballbesitzspiel extrem viel generieren, neben den Sechsern sind natürlich Achter, weil die sich dann eben in Abhängigkeit Spiel und Geh, klein, wendig, gut vernetzend auch mit der Mannschaft fortbewegen. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur nicht über Innenverteidiger gesprochen.
Fast. Aber da würde ich mich ja auch schon anschließen, weil du sagst, dort viel darum, den fußballerisch besseren Spieler erstmal zu fördern. Kann man das pauschalisieren und bedeutet das, dass vielleicht Spieler, die schon sehr früh, sehr weit in ihrer körperlichen Entwicklung sind, die defensiv sehr, sehr stark sind, aber fußballerisch noch nicht so auf dem Level, dass sie eher weniger gefördert werden oder mitgezogen werden? Sind das Spieler, die eher raus aus dem Raster fallen könnten? Weil die Diskussion führen wir in Deutschland ja oft. Wie sehr sollte man die Spieler, die schon sehr weit in ihrer Entwicklung sind, körperlich fördern, versus die retardierten Spieler?
Ja, ich glaube, dass eine pauschale Diskussion dahingehend wenig weiterhilft. Ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal jeden Spieler und jedes Spielerprofil für sich zu scannen und zu begreifen und darin insbesondere sich Stärken fokussiert dem Spieler zu nähern. Was kann jemand besonders gut und wie muss ich im Zweifelsfall die Mannschaft bauen, damit seine Stärken maximal zum Tragen kommen und seine Schwächen möglichst gut verborgen werden? Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch die vermeintlichen Schwächen oder Potenziale verbessern wollen, aber es hat vor allem was damit zu tun, dass mit der Grundherangehensweise schaue ich grundsätzlich als Coach auf meine Mannschaft und sehe immer, was fehlt, oder sehe ich erstmal, was da ist und was fantastisch ist. Dann gibt es ein Beispiel, was ja vielleicht in der Herangehensweise, also als ich da saß im Master in Madrid, gab es einen ehemaligen Direktor von Real Madrid, der genau über dieses Thema gesprochen hat, über den Umgang mit retardierten Spielern und akzelerierten Spielern. Und es hat mich kurzzeitig ein bisschen schockiert und gleichzeitig auch beeindruckt. Er hat halt ein Beispiel gebracht von der U15, hat die Bilder sozusagen von den Jungs an die Wand geworfen und hat dann halt gefragt, naja, wer aus eurer Sicht nur von den Bildern ist akzeleriert, wer ist normal entwickelt und wer ist eher jünger. Und hat dann aus dem gleichen Jahrgang die U19 gezeigt und hat halt schon gezeigt, dass die akzelerierten Spieler dann nicht mehr da waren. Und hat gleichzeitig gesagt, naja, es ist ja relativ einfach und relativ logisch, ein akzelerierter Spieler innerhalb seiner Trainingsgruppe muss vielleicht nicht immer 100% geben, muss 80% geben. Aber ein retardierter Spieler innerhalb seiner Trainingsgruppe in der Competition mit dem akzelerierten Spieler, der muss 150, der muss 200% geben, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Wer wird sich also durch dieses Training weiterentwickeln? Eher der retardierte Spieler, weil er nämlich diese Challenge hat, mehr tun zu müssen. Ich finde, dass in dieser Diskussion, wie du sie jetzt auch angesprochen hast, das ja auch beinahe so wirkt, als ob wir uns immer nur auf einen Teil von Spielern konzentrieren sollten oder wollen und gar nicht auf alle Spieler konzentrieren wollen. Und ich glaube, dass das grundlegend falsch ist, weil ich glaube, dass alle Spieler, die in einem Nachwuchsleistungszentrum sind und denen wir darüber, wenn wir eine NLZ sind, ein Versprechen gegeben haben, wir sehen in dir etwas, was wir fördern wollen, dann ist es unsere Pflicht, auch alle entsprechend zu fördern. Und dann ist es unsere Pflicht, sich um alle zu kümmern. Dann gibt es immer, okay, es gibt den Top-Spieler und es gibt den Top-Top-Spieler und wir wollen den noch besonders. Ja, aber am Ende des Tages muss es doch eigentlich unser Anspruch sein. Wir haben 20 Leute im Kader und diese 20 Leute wollen wir weiterbringen und die wollen wir besser machen. Ob davon jetzt alle Profis werden oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder ob es dann bei jemandem die höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass er Profi wird, als bei anderen, sei auch dahingestellt, das können wir, oder es ist von vielen Sachen abhängig und wahrscheinlich kann es keiner sagen, weil keiner die Glaskugel besitzt, sondern wir können ja einfach nur Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Nur kann es eben auch bedeuten, dass dann im Umgang mit akzelerierten Spielern ich die nicht zwangsläufig entwurzeln muss, in die nächsthöhere Mannschaft schieben muss und da anderen Einflüssen aussetzen muss und am Ende spielen sie dort möglicherweise nicht, sondern es kann genauso sein, dass ich einfach meinen Fokus bei diesen Spielern auf andere Dinge lege, dass ich als Coach so kompetent bin, dass ich es schaffe, eben genau diesen Unterschied zu machen. Schafft dieser Spieler es jetzt, sich durchzusetzen aufgrund seiner physischen Faktoren oder aufgrund seiner technischen Faktoren? Und auch das war im Master in Madrid sensationell, weil es dann eben auch nochmal darüber gesprochen wurde, an anderer Stelle, naja, vor diesem Wachstumsschub, den die Spieler dann bekommen, die einen früher, die anderen später, ist die Kapazität und die Fähigkeit für technisches Lernen und motorisches Lernen viel besser als danach. Das heißt, eigentlich heißt es, dass die Spieler, die den späten Wachstumsschub haben, wenn sie gut gefördert werden, viel mehr Zeit haben, technische Inhalte zu lernen im Vergleich zu den anderen. Dahingehend ist es schon wieder logisch, okay, der hat viel mehr Zeit, Sachen zu lernen, als jemand anderes, der schon früher diesen Wachstumsschub hat. Der muss dann viel mehr Anstrengungen machen, um das Gleiche zu lernen, in Theorie. Und praktisch, außerdem, ich als kleiner Wicht muss mich jetzt trotzdem durchsetzen. Das finde ich es beispielsweise auch wichtig, dass wir den kleinen Spielern nicht sozusagen zu sehr den Weg bereiten, komm, ist nicht so schlimm und hier hast du jetzt deine Altersgruppe und bla bla, sondern dass es auch mal darum geht, genau Wege zu finden, diese Widerstände zu überwinden und dann ist es wieder meine Kompetenz als Coach oder als Führungskraft innerhalb eines NLZs auch einzuschätzen, warum setzt du dich jetzt durch? Nicht durch, möglicherweise wegen des Körpers, das kann ich akzeptieren. Wenn es wegen anderer Sachen ist, dass du dich nicht durchsetzt, kann ich es nicht akzeptieren. Und ich glaube, dass dass es schon möglich ist, auch bei kleinen Spielern, die so dahin zu bringen, dass sie zumindest eine ernsthafte Challenge für die anderen darstellen, wenn der eben nicht voll dabei ist. Und dann ist auch klar, ab dem Augenblick, wo du wächst, mein Freund, wirst du komplett durchgehen. Und ich glaube, dass dieses Thema einerseits Verantwortung für einzelnen Spieler zu übernehmen, bei Real Sociedad gibt es diesen schönen Satz, jeder Spieler von uns ist ein Projekt und das hat ja schon was mit Verantwortung zu tun, bis hin dazu bei Real Madrid unter jenem Akademiedirektor damals, der eben auch gesagt hat, naja, wofür sind die alten oder akzelerierten Spieler da? Die sind dafür da, dass die Trainingsqualität höher ist. Die sind dafür da, die Kleinen zu fordern. Die haben eine Rolle. Ist jetzt unser Ziel, dass die Profis werden? Vielleicht gar nicht so sehr. Ist das im ersten Augenblick jetzt erstmal, also widerspricht das dem Ausspruch, jeder Spieler ist ein Projekt? In gewisser Weise schon. So. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, naja, aber unsere Grundherangehensweise ist, der ist jetzt akzeleriert, dafür kann jetzt erstmal keiner was. Natürlich fördern wir auch den mehr, nur wir wissen eben auch, was er in der Lage ist, jetzt in diesem Prozess beizutragen, damit ein vielleicht vermeintlich kleinerer Spieler oder normal entwickelter Spieler gut wachsen kann.
Das sind interessante Aspekte, gerade unter dem Gesichtspunkt der Individualisierung in der Nachwuchsförderung. Gerade das, was du auch angesprochen hast, mit, dass diese Spanne von retardierten Spielern ja an sich länger ist, um mit ihnen sie technisch auszubilden im Vergleich zu akzelerierten Spielern, ist ja aber nur ein Teil dessen. Mich würde auch weiter interessieren, wenn wir an Spanien denken und uns noch nicht wirklich mit Spanien beschäftigt haben, dann denken wir an Tiki-Taka und Rondo. Rondo hast du angesprochen, aber würde mich auch interessieren, ist Rondo in Spanien überhaupt ein Ding noch? Und unterscheiden sich die Rondo-Formen, die du dort gesehen hast, zu denen, die du hier auf deutschen Plätzen siehst?
In der Art und Weise, wie gespielt wird, zu 100%. Nur nochmal müssen wir, ich habe es gesagt, was ich mitgenommen habe, ist weniger darin zu denken, was ist es eine gute oder eine böse Trainingsform, sondern mehr, welchen Sinn hat sie für die Mannschaft in diesem Augenblick und welchen Sinn gibt der Trainer an dieser Trainingsform für die Mannschaft. Wenn wir darin dann also sind, dann habe ich den Eindruck, wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, wir sind in Deutschland oft so drauf, Deutschland sucht das Supertraining. Und hast du die Rondo-Form gesehen? Die Rondo-Form ist natürlich sensationell im Vergleich zu der anderen und dadurch ändert sich natürlich alles. Und ja, es gibt viele verschiedene Arten, ein Rondo zu spielen. Und ja, ich habe viele verschiedene Arten davon auch kennenlernen dürfen und gesehen. Und dann kommt es trotzdem auf den Verein an, inwiefern das in der Methodik festgeschrieben ist. Weil beispielsweise bei Barcelona ist ganz klar festgelegt ist, wie ist die Trainingsstruktur innerhalb eines Trainings. Und das ist immer ein Rondo, das ist immer ein Positionsspiel. Und dann ist es kommt danach ein anderer Inhalt, der ein bisschen von der Woche abhängig ist und vom Tag abhängig ist. Und dann gibt es nochmal quasi ein normales Spiel. Es gibt halt im Spanischen den schönen Unterschied zwischen Partido und Juego. Beides heißt Spiel, aber Partido, sozusagen auf Deutsch die Partie, ist das, was dem Wettkampfspiel am nächsten kommt. Das heißt, das ist auch ist das, was eher mit großen Toren gespielt wird, während Juego, auch ein Juego Táctico zum Beispiel, ein taktisches Spiel, auch mal auf Minitore passieren kann. Oder wie gesagt, vielleicht sogar ohne Tore oder mit anderen Zielstellungen passieren kann. Und dann nochmal geht es halt darum, worum geht es beim Rondo? Wenn wir in Deutschland manchmal Rondo sehen oder Rondo spielen, dann wird es so. Ich kenne hier aus Hamburg bei manchen Teams gibt es den Begriff Gammeleck und das ist dann genau Name des Programms, da wird gegammelt und wir versuchen so schlechte Bälle zu unseren Mitspielern zu spielen, damit der Mitspieler auf jeden Fall reingehen muss. Und so hat es natürlich keinen Zweck, weil das ist verschwendete Trainingszeit. Wenn wir aber versuchen, was ist unser Ziel draußen? Wir wollen in Ballbesitz bleiben, ich will immer eine offene Passlinie sein, ich darf auch mal vielleicht sogar meine Position verlassen, um den Rücken des Gegners zu attackieren. Ich versuche meinem Mitspieler auf einen guten Fuß anzuspielen. Ich versuche, wie gesagt, insgesamt versuchen wir hier schon den Gegner in Ballbesitz zu dominieren. Wie gesagt, in dieser Methodik von Barca gibt es diese also diese Vorgabe, auch wie ein Training ablaufen soll. Und innerhalb der spanischen Methodik gibt es nicht nur diesen Begriff, dass wir im Ballbesitz dominieren wollen, sondern es werden noch stärkere Begriffe verwendet, wie zum Beispiel Unterwerfung. Ich möchte den Gegner in Ballbesitz unterwerfen, was natürlich brutal ist, nur auch natürlich eine klare Haltung ausdrückt. Bei Barcelona wird sogar, wir alle kennen das auch aus der Trainerausbildung, es gibt vier Phasen des Spiels, Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz und die beiden Umschaltphasen. Und wenn du bei Barcelona bist, gibt es zwei Phasen. Es gibt Ballbesitz und es gibt den Moment, wo wir gerade dabei sind, den Ball zurückzuerobern, weil in der Grundhaltung gehört der Ball uns. Und entweder sind wir dabei, ihn zu haben, oder wir sind dabei, ihn zurückzuholen. Aber es gibt was anderes gibt es nicht. Dass der Gegner mehr Ballbesitz hat, gibt es nicht in unserer Denkweise. Nochmal, das hat ja was mit Haltung zu tun. Dementsprechend glaube ich, ist innerhalb des Rondos, das Rondo kann eine gute Trainingsform sein, wenn es zu dem Spielstil passt, den die Mannschaft spielen möchte, wenn auf die Details auch geachtet wird, wo es darauf ankommt, wenn eben auch darauf geachtet wird, dass jeder Pass ein Geschenk ist, dass auch die Mannschaft ab diesem Augenblick bereits gut zusammenwirkt und gut im Miteinander ist und das eben nicht als, ja, wir können jetzt hier mal locker ankommen im Training ohne Qualitätsanspruch, sondern ja, wir können locker ankommen im Training und es gibt ab der ersten Sekunde, auch das hat was mit Haltung zu tun, wo ich den Platz betrete, gibt es einen Qualitätsanspruch, dass alles, was ich mache, auch top passieren darf. Und nochmal, das entweder erlaube ich das oder ich glaube, erlaube das nicht. Das Thema Tiki-Taka, was du angesprochen hast, ist eine Etikette, die natürlich ein bestimmtes Bild vor Augen hat, wie dann Fußball gespielt werden soll und was total toll ist. Gleichzeitig muss man halt wissen, woher dieser Begriff kommt. Der Begriff wurde von einem Journalisten eingeführt, als er versucht hat, das Spiel Barcelonas unter Guardiola zu beschreiben und hat sich eigentlich orientiert an, du kennst das bestimmt, es gibt so ein Pendel mit Kugeln und da lässt man eine Kugel außen los, die klatscht gegen die andere und dann klatschen die anderen Kugeln dahin und es entsteht so ein Tak, 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 Tak. Und im Spanischen, wie gesagt, wird, so wie ich das verstanden habe, diese Pendel ist sozusagen Tiki-Taka. Nun gibt es genau zu diesem Begriff von Guardiola auch eine sehr klare Aussage, wo er sagt, Tiki-Taka ist Quatsch, ist totaler Schwachsinn. Dementsprechend neige ich immer gerne dazu zu sagen, naja, wenn du den Begriff verwendest, dann weißt du herzlich wenig über spanischen Fußball, weil Guardiola sagt, Tiki-Taka ist zielloser Ballbesitz und unser Ballbesitz ist eben nicht ziellos, sondern er folgt ganz klaren Intentionen. Wir haben eine ganz klare Idee, was wir damit schaffen wollen und dementsprechend, hat das eine nichts mit dem anderen zu tun, sondern es hat ja, nochmal, es ist eine Grundherangehensweise und genauso, glaube ich, ist es auch ein unterschätzter Punkt in der Flexibilität spanischer Trainer, die durchaus da ist, auch wenn es vielleicht eine bevorzugte Herangehensweise gibt, nur bei den Coaches ist es genauso, wenn du die fragen würdest, willst du nach einem Pass ein Tor erzielen oder nach 100, dann sagt er, ist mir total egal, Hauptsache ich erziele ein Tor, wenn ich nach einem Pass ein Tor erzielen kann, dann sage ich meiner Mannschaft auch, wenn du ein Pass spielen kannst und jemand ist alleine vorm Tor und schießt ihn rein, mach es. Nur wenn es sicherer ist oder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dadurch, dass wir kürzere Passdistanzen haben, näher beieinander sind, dadurch mehr Kontrolle innerhalb des Spiels haben, dadurch das Risiko des Ballverlustes gering ist, dass wir dadurch vielleicht etwas langsamer, aber sicherer nach vorne kommen und dadurch die Chance erhöhen, eine Abschlussposition zu generieren, die wahrscheinlicher ins Tor geht, dann machen wir das. Weil am Ende ist Fußball ja auch ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten und von Glück. Aber von außen betrachtet haben wir als Coaches ja erstmal die Möglichkeit, bestimmte Sachen reinzubringen. Ich kann dafür sorgen, dass meine Mannschaft mehr Ballbesitz hat. Ich kann vielleicht auch dafür sorgen, dass meine Mannschaft mehr Abschlüsse hat. Aber Tore schießen kann ich nicht als Trainer. Sondern gewisse Sachen dürfen die Spieler Gott sei Dank auch selber machen.
Definitiv. Letztendlich ist Tiki-Taka ja auch einfach ein Versuch und dazu neigt der Mensch ja, einfach komplexe Dinge zu vereinfachen, Überbegriffe zu suchen und sie zu pauschalisieren und dann halt logischerweise auch im Fußball in so ein Schwarz-Weiß-Muster reinsetzen, entweder ist es Tiki-Taka oder nicht. So, du hast angesprochen, das kam von einem Journalisten. Viel wichtiger ist differenziert, aber darüber zu schauen, wie du sagst, wofür setze ich denn den Ballbesitz ein? Ist es, wie beim bei der spanischen Nationalmannschaft vielleicht gesehen, den Gegner in gewisse Räume zu locken, um einen Lamine Yamal oder einen Nico Williams in Räume zu bringen, wo sie Raum haben, anzudribbeln, ins 1 gegen 1 zu gehen, in die Dynamik zu kommen und, als einfaches Beispiel. Und da steckt eben viel, viel mehr dahinter. Und es geht ja immer um den zielorientierten Ballbesitz. Du hast jetzt ganz oft La Masia angesprochen. Und wenn man den spanischen Fußball verstehen muss, dann muss man, glaube ich, da anfangen bei La Masia, bei der Grundidee der Akademie des FC Barcelona. Mich würde aber interessieren, haben aus deiner Sicht die anderen Clubs versucht, das zu kopieren? Oder ist jede, hat jeder Verein seine eigene Philosophie? Und was können wir von diesen Philosophien mitnehmen?
Grundsätzlich hat jeder Verein seine Philosophie und sicherlich gibt es Dinge, die sich vielleicht bei dem einen oder anderen wiederfinden und eine andere Ausprägung haben. Barcelona ist ein extremes Beispiel und ich sage liebevoll und betone an dieser Stelle liebevoll, dass es trotzdem immer so eine kleine Sekte ist, so die Katalanen mit ihren Katalanen auch in der Sprache und so sind dann so für sich und machen so ihr Ding und haben dann so eine ganz feste Struktur, wie gesagt, auch im Training, so das muss so sein, was ja auch gleichzeitig Identität ist. Wir können das, wir können jetzt mal drei oder vier verschiedene Sachen aufblättern. Das eine ist logischerweise, dass jeder Club einen eigenen Kontext hat und dieser Kontext immer berücksichtigt werden muss. Der Kontext bei einem Club wie Villarreal beispielsweise ist, dass es da ein Internat gibt von über 100 Spielern. Das heißt, ein Grundgeheimnis innerhalb von Spanien ist es schon auch, dass die versuchen auch, die besten Spieler aus ihrer Sicht zusammenzuholen und dann gut zu trainieren. Nur klar, stell dir vor, du hast ein Internat mit 100 Leuten. Das muss irgendwie auch voll gemacht werden. Da hast du andere Möglichkeiten und dann hast du gleichzeitig auch andere Möglichkeiten, geduldig zu sein mit bestimmten Spielern. Und Villarreal beispielsweise hat in der Phase, also auch da gibt es ja immer mal Schwankungen und Wechsel, aber in der Phase, als ich da war, gab es die Aussage, wir versuchen, die Trainerteams so unterschiedlich wie möglich zu besetzen. Weil wir nicht wissen, welchen Stil der Cheftrainer später haben wird, also sind wir sicher, dass wir dann einen guten Job machen, wenn wir die adaptivsten Spieler Spaniens ausbilden. Heißt, wir schaffen es, dass das Training so unterschiedlich ist, dass es so unterschiedliche Herangehensweisen gibt, dass am Ende dieser Spielerausbildung der Spieler für jeden Trainer vorbereitet ist. Zusätzlich schaffen wir Gelegenheiten und mehr Spielzeiten insgesamt in Spanien, weil es nicht nur zweite Mannschaften gibt, sondern es gibt mittlerweile auch dritte Mannschaften und diese zweiten und dritten Mannschaften spielen dann eben auch schon im Herrenbereich und sind entsprechend jung. Und natürlich generieren Jugendspieler, U17, U18, U19 Spieler andere Erfahrungswerte, wenn sie sofort im Wettbewerb sind in der dritten spanischen Liga, in der vierten spanischen Liga, manche sogar in der zweiten spanischen Liga. Das ist auch ein Teil der Ausbildung in dieser Competition zu bestehen. Wenn wir uns Bilbao angucken, über das jetzt auch in letzter Zeit viel geschrieben wurde, spielt zum Beispiel das Thema des individuellen und autonomen Lernens eine extrem große Rolle. Das heißt, die Spieler werden extrem viel mit reingenommen in diesen Ausbildungsprozess und in ihren eigenen Ausbildungsprozess und gestalten den dahingehend aktiv mit, dass es ganz klar ist, der Trainer schafft den Rahmen und innerhalb dieses Rahmens agiert und findet und sucht der Spieler eigentlich seine Entwicklung. Wenn wir weiter im Baskenland bleiben und nach San Sebastian schauen, dann gibt es dort auch die Besonderheit, regionale Besonderheit, deshalb sage ich, ist der Kontext wichtig, dass Kinderfußball im Prinzip gar nicht institutionell erlaubt ist, weil alles bis 12 Jahre über die Schule abgedeckt ist. Das heißt, jedes Kind hat eine Individualsportart, eine Teamsportart, das wechselt dann auch, so wie ich verstanden habe, jedes halbe Jahr und führt dazu, dass, wenn wir uns angucken, woher kommen die meisten Medaillengewinner bei Olympia aus Spanien, dann kommen die meisten tatsächlich aus dieser Region, weil sie eben polysportiv schon ausgebildet wurden. Und natürlich können wir uns vorstellen, dass das einen riesigen Einfluss hat auf alles, was dann ab der U12, U13 innerhalb des Akademiekontextes Fußball passiert. Valencia zum Beispiel ist nochmal wieder was Nächstes, was unter dem damaligen Akademieleiter extrem darauf geachtet hat, einerseits zu viel zu spielen, aber auch darauf geachtet hat, dass es eine Rotation zwischen den Spielern gibt. Das heißt, du kannst niemals zwei Spiele hintereinander nicht eingeladen werden zu einem Spiel, sondern es ist ganz klar, dass eigentlich jedes dritte Spiel wirst du wahrscheinlich rausfallen und in Anführungszeichen Pause haben. Aber selbst für diese Spieler gab es dann an dem Spieltag einen Spielreiz, der dann vielleicht innerhalb der Akademie ein bisschen freier organisiert wurde. Vielleicht noch zurückzukommen, ganz kurz, weil ich es vergessen habe an der Stelle, bei Real Sociedad ist es auch so, dass definiert ist, wie viel Prozent im Training wollen wir unseren Stil trainieren, der sich durch bestimmte Sachen charakterisiert, und wie viel Prozent spielen wir auch noch einen alternativen Stil, weil wir wissen, dass in der Auseinandersetzung unserer Spielidee mit der anderen Spielidee natürlich wir vielleicht auch mal gezwungen werden, wenn wir sonst nur kurz und flach spielen wollen, auch mal lang und hoch zu spielen. Das heißt, das ist so alternativer Stil, und natürlich bilden wir den auch mal im Training ab, nur eben vielleicht nicht in der gleichen Dimension, in dem gleichen Ausmaß, wie wir es mit unserer eigenen Spielidee machen. Das bedeutet am Ende des Tages schon, dass jeder Club seine Methodik, seine Herangehensweise, seine Spielidee hat und es dann Aufgabe vom Direktor Methodik ist, auch dafür zu sorgen, dass diese Methodik umgesetzt wird, im Austausch mit den Trainern zu sein und dann eben darauf zu achten, dass die Linie des Clubs auch verfolgt wird.
Also einen ganz klaren Fokus dann behalten. Es ist extrem interessant. Ich hatte mir eigentlich noch die Frage aufgeschrieben, wie unterscheiden sich die einzelnen Regionen auch fußballkulturell? Du hast jetzt ja schon verschiedene Regionen angesprochen, das Baskenland mit Bilbao, mit San Sebastian, dann Katalonien mit Barcelona, dann unten drunter mit Valencia. Da kommen wir auch nochmal im zweiten Teil der Podcast-Aufnahme drauf zu sprechen, wenn wir mehr den Fokus auf die Trainer legen. Denn ich habe es ja schon am Anfang angeteasert, wenn man mal überlegt, die drei größten Trainer in unseren Köpfen, was Deutschland angeht, sind Klopp, Tuchel, Nagelsmann, wenn wir nur über deutsche Trainer reden. Bei Spanien, wenn wir Welttrainer suchen, da sind wir ja bei... Oh, stimmt. Okay, Hansi Flick hier. Hast mich nochmal gerettet. Für alle Fälle, dass wir ihn nochmal einladen, den Podcast, hast du die Situation nochmal gerettet. Klar, Hansi Flick, habe ich vergessen. Aber bei Spanien reden wir über Pep Guardiola, Xabi Alonso, Mikel Arteta, Luis Enrique, Luis de la Fuente, Unai Emery, da sind ja schon mal 6 Trainer, und Unai Emery ist für mich viel größer, als er in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Wenn er jetzt mal eine längere Periode hätte bei Real Madrid oder Barcelona oder sei es Arsenal, Liverpool, glaube ich, würde er mehr in diesem Fokus stehen, wobei ich Bedenken habe bei seiner Art und Weise, ob das in diesen Vereinen funktionieren würde. Weil bei Vereinen wie Aston Villa, die noch nicht auf diesem Top-Top-Top-Level sind, funktioniert es ja offensichtlich sehr, sehr gut. Oder auch beim FC Sevilla, wo er vorher lange Zeit war und auch einige Titel geholt hat, weil er halt ein gewisses Mismatch durch seine Variabilität, durch seinen Fokus auf auf diese defensive Stabilität und auf diese Umschaltmomente eben dann auch ein bisschen kompensieren konnte. Da reden wir aber auf jeden Fall detailliert in Folge 2 nochmal drüber, wenn es dann darum geht, was können wir von diesen spanischen Trainern und vielleicht auch von den Trainern lernen, die deren Namen wir noch nicht kennen, aber die in Spanien, die du kennengelernt hast, die einfach da auch schon prägend sind, auch wenn sie vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Zum Abschluss dieser ersten Folge würde ich aber ganz gern mit der Kategorie Kulturschock oder Kulturschatz abschließen. Und zwar würde ich von dir gerne eine Anekdote erfahren, die dich entweder total überrascht hat, also ein Kulturschock war, oder besonders beeindruckt hat, also dementsprechend ein Kulturschatz ist. Und das kann in Bezug auf Mentalität, Training, Umgang mit Spielern oder Vereinsstruktur sein.
Soll Fußball sein, ja? Okay. Weil sonst hätte ich gesagt, wir denken ja immer, Spanien ist so ein bisschen auch mal laissez-faire und Pünktlichkeit ist nicht so wichtig. Ich kann sagen, in Spanien fahren alle Züge pünktlich. Alle.
Also wie in der Schweiz.
Das Maximale, was ich da erlebt habe, waren 5 Minuten Verspätung, was mit, wie gesagt, Organisation und Struktur zu tun hat. Ansonsten muss man sagen, was krass ist, wie, also um quasi die perfekte Vorlage für Folge 2 zu geben, wie methodisch strukturiert kleine Vereine arbeiten, wie jeder Trainer eine sehr klare Idee hat, wie viel die Leute schreiben, kann man gut oder schlecht finden, aber die 5000ste PowerPoint dafür irgendwie haben und da eine klare Struktur und Prozess haben. Und in dem mit Strukturen und Prozessen, was mich extrem beeindruckt hat, war beispielsweise in Sevilla, waren 2 Ingenieure tätig in der Fußballabteilung. Und dann denkst du, einer davon war vorher bei Lufthansa oder so. Und dann denkst du, Moment, was machen diese Menschen hier? Die schaffen es natürlich, mal losgelöst von allen Emotionen und heißblütigen des Fußballs, klare Entscheidungen zu treffen, einfach nur auf Basis von Prozessen und diese Prozesse, also quasi Abläufe zu sehen und diese Prozesse dann entsprechend zu definieren, damit, das erleben wir sehr oft im Fußball, dass es Abläufe gibt oder eine Idee gibt und sobald eine Person sich verändert, vielleicht zu einem nächsten Club geht, bricht das alles zusammen. Und um eben personenunabhängig zu werden, ist es daher wichtig, diese Prozesse und Abläufe zu definieren, damit etwas klar ist, wir beim FC Sevilla machen etwas in dieser Art und Weise. Und ja, deshalb saß ich auch in Sevilla mal mit zwei Ingenieuren zusammen und war überrascht, dass das auch im Fußball so passiert.
Muy interessante. Und ich glaube, da geht's auch direkt weiter. Du hast gesagt, das ist ja schon ein guter Teaser bei Folge 2. Ich danke dir für Teil 1. Alle, die zugehört haben und auch jetzt noch am Ende dabei sind, bleibt auf jeden Fall dran, denn wir gehen noch tiefer rein in die Fußballnation Spanien und das in das, was die Trainer dort auch ausmacht, wie sie geprägt werden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.